möchte uns einen gesegneten Abend wünschen. Wir sind ja jetzt bei dem dritten Abend über das Gebet. Wir machen es wieder so, dass wir viele Bibelstellen, das heißt heute doch auch viele Bibelstellen anschauen. Wir werden nicht alle lesen, aber einige wollen wir lesen. Heute haben wir zwei Teile. Vor der Pause möchte ich über Jesu Lehre, über das richtige Beten reden, vor allem über das Unser Vater. Und nach der Pause noch über das Fasten. Also zuerst in Matthäus 6, Vers 5. Als unser Meister begann, die Jünger zu lehren über alles, was er zu sagen hatte, begann er unter anderem mit Gebet. Und in Matthäus 6, Vers 5 lesen wir: Wann immer du betest, sollst du nicht gleich wie die Heuchler sein. Sie haben es gern, in den Synagogen und an den Straßenecken zu stehen und zu beten, auf dass sie vor den Menschen ersichtlich sind, also dass sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit bereits erhalten. Aber du, wann immer du betest, gehe in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen zusieht, wird dir im Sichtbaren vergelten. Also, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die beteten, um gesehen und um gehört zu werden. Aber der Herr Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollen nicht deshalb beten. Sie haben eine doppelte Schuld auf sich geladen. Zu einerseits waren sie stolz, haben geprahlt mit ihrem Beten. Zweitens haben sie vergebliche Wiederholungen getan. Sie haben geplappert, darüber spricht der Jesus gleich weiter. Sondern geh in deine Kammer, sagt der Herr Jesus hier. Also diese Heuchler hier, die missbrauchten das Gebet, durch das Gott verherrlicht werden sollte und geehrt werden sollte, die missbrauchten das Gebet, um sich selbst zu ehren und zu verherrlichen. Der Jesus sagt, geh in die Kammer, in das Verborgene. Und die nächste Frage, die sich natürlich jetzt erhebt, ist die: Wie beten wir, wenn wir alleine sind, wenn wir jetzt beten sollen? Vers 7: Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden. Denn sie meinen, in ihrem vielen Worte machen, werden sie erhört werden. Werdet ihnen also nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Also immer wieder dieselben Worte wiederholen, dass so beten die Heiden zu ihren Götzen. Gedankenlose Worte und Formeln wiederholen im Gebet. Ich habe gemerkt, dass der Herr Jesus schon recht hatte, dass er seine Jünger da warnte, denn so wie sich das Leben gibt, merkt man plötzlich an bei sich selber, dass man dieselben Fehler macht wie diese heidnischen Leute hier. Eintönig dieselben Worte wiederholen. Ich habe das gemerkt. Ich bete, dann bete ich: O Vater, ich lobe dich und preise dich und verherrliche deinen Namen. Amen. Und dann habe ich überlegt, was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur eine Formel gesagt. Nur eine Formel. Ich habe gar nicht dabei gedacht, während ich gebetet habe. Das ist genau das, was der Herr Jesus hier gemeint hat. Und habe ich immer wieder: O Herr, O Herr, O Herr gesagt, und ich habe gar nicht Herr gemeint. Ich habe einfach O Herr gesagt, weil das Gewohnheit war. Zu meiner Frau, wenn ich so reden würde: O Frau, O Frau, O Frau, dann würde sie sagen: was hat mein Mann heute? Was ist mit ihm? Was ist in den Gefahren? Das passt nicht. Nicht natürlich. Nicht viele Worte. In der katholischen Kirche haben wir gelehrt, wir müssen das Vaterunser 10-mal beten und dann das Gegrüßt seist du Maria 10-mal beten und dann wird Gott uns hören. Das ist genau das, was man nicht tun soll. Nicht eindeutig dieselben Worte wiederholen. Auch nicht das Gebet missbrauchen, um anderen eine Rede zu halten. Einmal sagt mir meine Frau: Du predigst beim Beten. Oh, Wenn du beim Tisch betest und die Kinder da sind, dann predigst du ihnen irgendeine schöne Predigt, während du betest. Oh, sie hatte recht. Sie hatte genau recht. Das Gebet darf nicht missbraucht werden, um anderen eine Rede zu halten. Oder eine durch die Blume etwas mitzuteilen, was man ihnen sonst nicht sagt. Der Vater weiß, was ihr bedürft, der Vater weiß, was ihr braucht. Gott sorgt gerne für alle Bedürfnisse seiner Kinder. Nicht selbstsüchtige Wünsche, aber das, was sie wirklich brauchen, was sie wirklich benötigen. Nun, wie soll man dann beten? Vers 9. Vers 9 gibt der Herr Jesus ein Mustergebet, das Unser Vater, das man auch auswendig lernen darf übrigens. Ihr Kinder, könnt ihr das Unser Vater auswendig? Ja, gut, das ist wichtig. Muss man können. Das ist ein einfaches Gebet mit ganz wichtigen Mustern, mit ganz wichtigen Dingen, die man nicht vergessen darf, wenn man betet. Der Herr Jesus hat das gegeben. Übrigens, lernen Sie, Sie dürfen ruhig Gebete auswendig lernen. Sie dürfen auch ein Gebet der Hanna auswendig lernen. Die Hanna hat ein sehr schönes Gebet gebetet, dort in 1. Samuel Kapitel 2. Das kann man auswendig lernen. Die Maria hatte in ihrem Gebet einige Sätze aus dem Gebet der Hanna auswendig zitiert oder ihre Wörter verwendet, ihre Sätze, ihre Formulierungen verwendet. Denn man merkt, die hat gelebt. Diese junge Maria lebte in der Bibel und hat biblische Sprache verwendet beim Beten. Das ist erlaubt. Man darf ruhig biblische Sprache verwenden beim Beten. Das ist auch erbaulich. Da wird man während der anderen betet, man hört das zu, wird man erinnert an diese Worte. Hier das Unser Vater, nun, es ist nicht gedacht als ein Plappern und ein Gebet, das man einfach als Formel wiederholt, so wie wir das in der katholischen Kirche gelernt haben, das war falsch. Aber das Gebet selber ist sehr wertvoll. Zuerst die Anrede, Vers 6, Vers 9. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Die Anrede, unser Vater, zeigt, dass wir nicht alleine sind. Er ist unser Vater, nicht nur mein Vater, er ist unser Vater. Wir sind eine Familie. Wir kommen zu ihm gemeinsam. Hodgmanni schreibt, möge der Geist des Herrn uns von Gott als Vater ein tieferes Verständnis schenken und ebenso das Vertrauen, dass unser Vater beides ist, liebend und langmütig. Er will nicht nur unser Gebet hören, sondern uns ebenfalls Anlass geben, Freude am Gebet zu haben. Wir kommen ja zum Vater, wenn wir beten. Unser Vater. Dann kommt das erste Anliegen. Dein Name werde geheiligt. Nun muss man wissen, das Wort Name wird in Israel und im Alten Testament überhaupt und später auch im Neuen Testament so verwendet wie eine Person. Also wenn heißt, dein Name werde geheiligt, dann meint man, deine Person werde geheiligt, also du selber. Hinter dem Namen steckt eine Person, das ist ja uns auch wichtig. Oder wenn da jemand deinen Namen sagt, und er sagt ihn falsch, dann sagst du, das ist falsch, du hast den Namen falsch gesagt. Das stört dich, man muss den Namen schon so richtig sagen, wie ich heiße. Und hinter den Namen stecke ich als Person. Und hinter Gottes Namen steckt Gott als Person. Und wenn die Bibel sagt, dein Name werde geheiligt, dann meint die Bibel, du werdest geheiligt. Du, der wahre Gott, die Person, diese herrliche Person, die hinter diesem Namen steckt. Nun, sein Name ist hier der Vater. Im Alten Testament heißt er Yahweh, der Ewige, der ich bin, der sich an seinen Bund hält. Im Neuen Testament heißt er der Vater und der Herr Jesus. Hier ist es der Vater, der hier angesprochen ist. Gottes Name werde geheiligt. Der Herr Jesus hat in Johannes 17 gesagt, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart. Johannes 17, Vers 26. Ich tat ihnen deinen Namen kund. Und auch in Vers 6, ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Was hat der Jesus gesagt? Was hat er gemacht? Er hat nicht einfach gesagt, ah, Gott heißt so und so. Nein, das hat er nicht gemeint. Er hat Gott vorgelebt, er hat ihnen gezeigt, wer Gott ist. Die Person Gottes konnte man sehen, wenn man den Herrn Jesus anschaut. Wenn jemand mich gesehen hat, hat er den Vater gesehen. Hat Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 9. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Jesus hat den Vater vorgelebt und auf diese Weise hat er ihn kundgetan. Er selber war die Offenbarung Gottes, des Vaters. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt heißt ganz besonders geehrt. Ich sage ein Beispiel. Sie alle haben ein Geschirr zu Hause, wahrscheinlich. Ein Geschirr, das Sie nur verwenden für ganz spezielle Anlässe. Das ist das Festtagsgeschirr und ich weiß nicht, wie Sie das nennen. Ja? Sie haben vielleicht schönes Besteck zu Hause, das Sie nicht jeden Tag verwenden. Das verwenden Sie nur bei Festtagen. Das ist geheiligtes Besteck und geheiligte Teller und geheiligte Gläser. Wieso? Die sind geheiligt für einen besonderen Zweck. Die sind abgesondert vom normalen Gebrauch. Und der Name des Vaters, das heißt sein Wesen, die Person, die dahinter steckt, hinter diesem Namen, die ist eine ganz besondere Person. Und die muss man auch entsprechend behandeln. Und wenn wir den Namen in den Mund nehmen, dann reden wir nicht so, wie wenn das ein Name wie alle anderen Namen wären. Wir geben da eine ganz besondere Ehre. Nicht nur den Namen, sondern auch der Person. Das heißt, wenn wir von Gott sprechen, dann denken wir ehrfurchtsvoll an diesen Gott und dankbar für das, was er uns gegeben hat. Bei uns in Österreich sagen die Leute auf der Straße, grüß Gott. Und sie sagen so oft, dass man gar nicht mehr daran denkt, was damit gesagt wird. Damit meinen die Leute, Gott grüße dich oder Gott grüße sie. Gott möge sie grüßen. Aber das meinen sie nicht wirklich. In Österreich sagt man, wenn man auf Wiedersehen sagt, statt Tschüss, sagt man Pirti. Pirti, das heißt, also dort, wo ich herkomme, im Salzburger Land, das heißt, es behüte dich. Und da fehlt noch ein Wort. Es behüte dich Gott. Aber den Gott hat man gestrichen. Früher haben die Leute gesagt, Pirti Gott. Es behüte dich Gott. Und das Gott hat man gestrichen, weil man gar nichts mehr gedacht hat bei Gott. Man hat überhaupt nicht an Gott gedacht. Dann bleibt man bei, es behüte dich, Punkt. Ja. Früher hat man gesagt, gesegnete Mahlzeit, später hat man dann gesagt, nur noch Mahlzeit. Das ist auch so. Bei Gesegnete hat man noch an Gott gedacht, dass es segnen möge, oder die Gemeinschaft segnen möge, die Zeit segnen möge. Und jetzt hat man das einfach gestrichen. Das heißt, die Menschen haben nicht den Namen Gottes geehrt. Die Person, die dahinter steht. Bei den Juden war das so, dass im zweiten Gebot steht, du sollst den Namen Gottes nicht leer aussprechen. Und weil die Juden so Ehrfurcht hatten vor dem Namen Gottes, haben sie dort, wo in der Bibel Gott steht, der Name Gottes, Yahweh, dort haben sie einfach Name gelesen. Oder statt Yahweh haben sie einfach Herr gelesen. In der Bibel steht, Yahweh ist mein Hirte. Und sie haben einfach gelesen, Name ist mein Hirte, falls sie den Namen nicht aussprechen wollten. Oder andere haben dann später gelesen, Herr ist mein Hirte. Nun, es gibt das bei uns auch. In Österreich haben die Leute gesagt, oh je, oder oh Jesus. Damit haben sie unbedacht den Namen des Herrn Jesus ausgesprochen. Ohne daran zu denken, o je heißt o Jesus und o Jesus heißt o Jesus. Ja. Oder mein Gott, oder weiß Gott, Ich habe weiß Gott wie lange gewartet. Ich habe mir überhaupt nicht daran gedacht, dass man hier Gott im Mund führt. Man hat ihn einfach so als gleichgültig genannt. Das meint er, das soll nicht sein. Gott hat einen besonderen Namen. Und wenn wir beten, dein Name sei geheiligt, dann wünschen wir, Herr, Vater, deine Person soll an der ersten Stelle stehen. Und ich möchte mit Ehrfurcht an dich denken. Du bist ein ganz besonderer Gott. Zweitens, das zweite Anliegen, dein Reich komme, dein Königreich oder deine Königsherrschaft komme. Gemeint ist, dass die Königsherrschaft sich vermehren soll. Immer wenn auf der Erde Menschen den Herrn Jesus Christus als Herrn annehmen, dann wird die Königsherrschaft des Herrn Jesus größer. Immer wenn ein Mensch Christus mehr Raum lässt in seinem Leben, wenn der Herr Jesus in meinem Leben mehr Bereiche regieren darf, dann wird seine Königsherrschaft größer. Es geht um die Mehrung der Königsherrschaft. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes, sagt der Herr Jesus, Matthäus 6, Vers 33. Das erste Trachten und das erste Ziel unseres Handelns ist die Königsherrschaft Gottes in meinem Leben und dann überhaupt. Also wir denken daran, wir wollen uns Gott unterwerfen, sodass Gott durch uns etwas tun kann auf dieser Welt. Das ist unser Anliegen. Was wir hier beten, ist Gottes Anliegen. Wir beten das, was Gott auch möchte. Wir beten im gleichen Sinne. Gott, wir möchten, dass deine Herrschaft größer wird und mächtig wird, dass Menschen zu dir kommen, dann etwas sehen von dir, etwas kennenlernen von dir. Drittens, dein Wille geschehe im Himmel, wie er auch auf der Erde geschieht. Dein Wille geschehe im Himmel, wie auch auf Erden. Also man muss hier ergänzen, dein Wille soll auf der Erde so geschehen, wie er auch im Himmel geschieht. Dein Wille geschehe. Das Werk Gottes wird durch die Gemeinde Gottes auf der Erde getrieben, vorangetrieben. Die Erde betet, der Himmel handelt. Und die Erde, das heißt die Menschen auf der Erde, die ihm gehören, die möchten, dass sein Wille auch auf der Erde geschieht, getan wird. Deshalb beten sie in dieselbe Richtung. Nun, wie geschieht denn der Wille Gottes im Himmel? Ich habe mir 6G aufgeschrieben. Der Wille Gottes im Himmel geschieht gleich, ganz, gern, gut, genau und gehorsam. Ich habe es hier aufgeschrieben. Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Die Engel sind sofort da, gleich, sofort. Er gibt einen Wink und die Engel fliegen schon oder sausen schon. Einige Engel haben ja Flügel, steht in der Bibel. Also einige, die Seraphim. Die Cherubim auch. Gleich, ganz. Ganz heißt nicht halb. Also wenn ich meinem Sohn sage, mähe den Rasen und er mäht dann nur die eine Hälfte, dann sage ich, was soll das? Ich habe gesagt, mähe den Rasen. Und damit meine ich ganz natürlich. Gottes Wille geschieht ganz im Himmel. Da wird alles ausgeführt, was er sagt. Gerne, oh wie gerne dienen die Engel dem Herrn im Himmel. Und sie tun es genau, ganz genau das, was er gesagt hat. Und sie tun es gehorsam. Nicht mein Königreich komme und mein Wille geschehe. Manchmal denken wir von uns selber, dass mein Wille das Wichtigste ist. Dein Wille geschehe. So wie er im Himmel geschieht, auch auf Erden. Also, beten ist kein Mittel, um den eigenen Willen durchzusetzen. Beten ist ein Mittel, um Gottes Willen durchzusetzen. Dann haben wir auch Verheißung, dass der Herr das Gebet erhören wird. Ich habe mir notiert, trägt das, wofür ich bete, dazu bei, dass Gottes Wille auf Erden so geschieht, wie er im Himmel geschieht? Ich muss mich fragen, trägt da das, was ich tue, dazu bei und das, was ich bete, dazu bei, dass, das, dass der Wille Gottes geschieht. Das vierte Anliegen bezieht sich jetzt auf unsere Bedürfnisse. Die ersten drei Anliegen beziehen sich auf Gott, Gottes Name, Gottes Reich und Gottes Wille. Die zweiten drei Anliegen beziehen sich auf unsere Sachen, unsere täglichen Bedürfnisse, unser Schuldenerlass, unsere Erlösung von dem Bösen. Also hier unsere täglichen Bedürfnisse. Vers 11, unser Brot, das wir für den kommenden Tag brauchen, gib uns heute. Also das Brot, das wir brauchen, gib uns heute. Das Brot, das wir für den Tag, der gerade vor uns liegt, brauchen, gib uns heute. Brot, das nächste wird dann sein Vergebung, und das nächste wird Bewahrung vor Sünde sein. All das brauchen wir, damit Gottes Name geehrt wird, dass sein Königreich gebaut wird, dass sein Wille auf der Erde auch so geschieht, wie er im Himmel geschieht. Also wir brauchen Brot, Speise. Dazu gehört übrigens, wenn die Bibel sagt Brot, dann meint sie nicht nur Brot. Wenn die Bibel sagt Brot, meint sie Speise. Und eigentlich nicht nur Speise, auch das, was man sonst noch braucht zum Leben. Benzin braucht man, wenn man mit Auto viel herumfährt, dann braucht man auch Benzin. Das gehört auch dazu. Also man betet nicht nur für das tägliche Brot, man betet auch für die sonstigen Bedürfnisse, die man hat. Auch, dass der Herr Gedeihen schenkt im Garten. Da wächst nicht das Brot, aber es wächst unsere Speise. Und dass der Hagel nicht alles zerschlägt. Das gehört auch dazu. Und dass ich meine Arbeitsstelle nicht verliere. Das gehört auch dazu. Das gehört alles zu diesem Punkt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn ich die Arbeitsstelle verliere, dann kann es sein, dass wir in Not kommen. Wir dürfen also irdische Dinge des Lebens erbitten. Das, was wirklich nötig ist, um diese ersten drei Anliegen, Gottes Name, Gottes Reich und Gottes Wille, zu erfüllen. Strom, Wasser, Wärme und die Arbeitsstelle. Nun, der Herr weiß, was wir brauchen, aber er möchte dennoch, dass wir jeden Tag dafür beten. Merken Sie, tägliche Bedürfnisse, jeden Tag. Das erinnert uns daran. Gott hat uns Menschen so gebaut, dass wir jeden Tag was essen müssen. Und wenn wir einen Tag lang nichts essen, dann merken wir, es fehlt uns was. Und wenn die Kinder lange Zeit nicht gegessen haben, dann werden sie unruhig. Stimmt's? Wir sind so gebaut, dass wir immer essen müssen. Und das erinnert uns Gott daran. Schaut, ich will, dass ihr immer von mir abhängig bleibt. Er hätte uns ja auch eine Pille geben können bei der Geburt, eine Pille in den Mund, so, und die hält jetzt 100 Jahre. Wäre viel praktischer, oder? Hat aber nicht gemacht. Der will uns abhängig halten, ganz eng bei sich. Unsere täglichen Bedürfnisse, die Nahrung, ich habe mich hier notiert, die Nahrung ist das allernaheliegendste Bedürfnis des Menschen, stellt aber auch eine große Versuchung für ihn dar. Wenn sein tägliches Brot in Frage gestellt ist, bringt dies große Versuchungen mit sich. Einerseits möchtest du Gottes Namen geheiligt sehen und betest um das Kommen seines Reiches und betest, dass sein Wille auf der Erde auch so geschieht, wie er im Himmel geschieht. Andererseits lebst du immer noch auf der Erde und brauchst das tägliche Brot. Und der Teufel weiß, dass du das Brot brauchst. Und deshalb musst du aufpassen, dass du gerade bei der Sache mit dem Brot dich nicht ablenken lässt von den eigentlichen Bedürfnissen. Es ist so vorgesehen, dass wir immer in der Abhängigkeit bleiben. Wir leben nicht für das Brot. Wir leben überhaupt nicht für das irdische Leben. Wir leben für Gott, aber wir brauchen irdische Bedürfnisse, um für Gott zu leben. Darum geht es hier. Manchmal sind wir sehr in Angst, wenn wir die Arbeitsstelle verlieren, dann kann das einen Mann ganz schön durcheinander bringen. Gerade Männer sind hier sehr gefährdet. Wenn die Arbeitsstelle dahin ist, dann kann man ziemlich in große Sorge kommen. Da will der Herr, dass wir täglich das als Anliegen haben und auch dankbar sind für die Arbeitsstelle. Weiter. Fünftens, unser Schuldenerlass. Es heißt hier, und vergib uns unsere Verschuldungen. Also das sind jetzt Sünden, die bereits geschehen sind, dass der Herr uns hier vergeben möge. Wir sollen beim Beten nie vergessen, dass wir Sünder sind. Wir sind sündhafte Persönlichkeiten. Wir kommen eigentlich immer als Schuldner zu Gott. Und wenn wir Schuldner sind, dann sind wir verpflichtet, zu Dank verpflichtet. Herr, ich bin dir immer verpflichtet. Ich bin dir immer etwas schuldig. Ich bin dir immer Dank schuldig. Das ist auch gut, weil das hält uns auch demütig. Wenn wir wissen, wir sind abhängig von Gott und wir sind ihm Dank schuldig, weil er uns die Sünden vergeben hat, dann ist das sehr gesund für unser geistliches Leben. Also denken wir beim Beten auch daran. Kommen wir in dieser Haltung als solche, die täglich Vergebung brauchen von dem Herrn. Und wenn ich Vergebung brauche, täglich, dann braucht mein Bruder und meine Schwester auch täglich Vergebung. Wir sind eine Gemeinschaft von Geschwistern, von Menschen, die nicht vollkommen sind. Und das wissen wir ganz fest. Wir wissen, wir sind nicht vollkommen. Und deshalb vergeben wir einander. Und er sagt hier, wie auch wir unseren Schuldnern, das heißt unseren Brüdern und Schwestern und all den anderen, die uns irgendwie beleidigt haben oder sonst was wehgetan haben, vergeben. Das heißt, wir lassen los. Vergeben tut man dann, wenn der andere kommt und sagt, bitte kannst du mir vergeben, das war nicht richtig. Dann sage ich, gerne vergebe ich dir. Da tut man vergeben. Aber vorher lasse ich los. Wie war das mit Josef? Wann hat Josef seinen Brüdern vergeben? Die waren sehr böse mit ihm. Wann hat er ihnen vergeben? Buchstäblich vergeben hat er ihnen dann, als sie kamen und vor ihm sich niedergeworfen haben und gesagt haben, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Judah war der Sprecher für alle Brüder. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Jetzt kamen sie mit der Schuld. Und jetzt konnte er sagen, ich bin Josef. Und ich habe euch vergeben. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, Gott hat mich hierher geschickt. Also, die Vergebung zusprechen konnte er ihnen erst, als sie kamen und fragten, kannst du mir vergeben? Aber losgelassen hat er schon längstens. Das heißt, er hatte keine Bitterkeit gegen die Brüder. Schon lange, lange vorher hat er innerlich losgelassen, hat er innerlich nichts nachgetragen, diesen Brüdern. So müssen wir auch sein. Loslassen tun wir sofort. Und wir übergeben das dem Herrn und sagen, Herr, ich habe nichts, ich will gar nichts Negatives gegen denjenigen haben. Und wenn er dann kommt und sagt, du, es tut mir leid, ich habe einen großen Mist gebaut, kannst du mir vergeben? Ja. Gerne, ich habe dir vergeben. Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, wird euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Für die Unbarmherzigen gibt es keine Vergebung. Wenn ich nicht vergebe, zeige ich, dass ich ein Unbarmherziger bin. Gott ist nicht so. Wer so handelt, zeigt, dass er nicht die Charakterähnlichkeit seines Vaters hat. Und wer nicht so ist wie der Vater, der ist draußen. Der ist nicht ein Sohn des Vaters. Zeig, dass du ein Sohn des Vaters bist, indem du so handelst wie dein Vater. Und dein Vater ist barmherzig und dein Vater vergibt. Also dann vergib du auch. Und wenn du jemanden nicht vergibst, komm zu dir und sag, bitte vergib mir, bitte vergib. Sagst, nein, ich vergib dir nicht, Schluss. Okay. Damit zeigst du, wo du stehst. Dann wird Gott dir auch nicht vergeben. Das Gericht ist hart mit denen, die in Unbarmherzigkeit sind. Das Gericht ist ohne Barmherzigkeit über die, die keine Barmherzigkeit erweisen. Steht in Jakobus 4. Matthäus 18 ist eine Situation beschrieben von dem Schalksknecht. Und der Herr hat ihm vergeben. Er hatte selber eine große, große Schuld, die man nie, nie bezahlen kann. So viel Geld, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann, hat ihm geschuldet. Und der Herr hat ihm alles vergeben, alles erlassen. Und dann sieht er unterwegs einen seiner Knechte und der schuldet ihm ein paar, weiß nicht, 200 Euro oder so. Und dann wirkt er ihn und sagt, gib mir das Geld. Und der sagt, bitte, bitte, hab noch ein bisschen Geduld. Ich werde es bezahlen. Nächster, jetzt. Und wenn du nicht, gut, also dann ins Gefängnis mit dir. Fertig. Und ja, und jetzt? Jetzt hört das der Herr. Und der Herr sagt, okay, du hast nicht vergeben, deinem, diese kleine Schuld, deine ganze Schuld, die ich dir erlassen habe, bleibt. Und du kommst jetzt auch ins Gefängnis. Und bis du alles bezahlt hast. So lange. Was ist die Lektion? Er zeigt durch sein Handeln, dass er nicht die Gesinnung des Herrn hat. Und ein Gläubiger, der so ist, der so unbarmherzig ist, zeigt durch sein Handeln, dass er nicht die Gesinnung des Vaters hat und wenn das und deshalb nicht ein Sohn des Vaters ist. Wird Gott ihm auch nicht vergeben. Das ist eine ernste Sache. Wer Vergebung hat, der vergibt dem Bruder. Wer nicht vergibt, hat nicht Vergebung. Sechstes Anliegen, das war das hier. Sechstes Anliegen, Vers 13, und bringe uns nicht in Versuchung hinein, das heißt, gib uns nicht der Versuchung preis, sondern befreie uns von dem Bösen. Das heißt, von der Sünde und dem Satan und all das Böse, das sonst noch in die Welt gekommen ist. Bringe uns nicht in Versuchung hinein, sondern befreie uns von dem Bösen. Gott reizt niemanden zum Bösen, Gott selber versucht niemanden, aber er könnte uns in eine Situation hineinbringen, wo wir dann durch etwas anderes gereizt werden zum Bösen. Man könnte also so übersetzen, führe uns nicht in eine Situation hinein, die uns zu einem Anreiz zum Sündigen wird. Wir beten das also im Bewusstsein unserer Schwäche. Das ist ganz wichtig. Wenn wir beten, dann beten wir nicht, oh Herr, danke, dass ich kein Problem habe mit Sünde und mit Versuchung. Wunderbar. Ach, du bist ein wunderbarer Gott. Ich habe kein Problem mit Versuchung. Nein. Wir haben alle Probleme mit Versuchung. Wir wissen es. Und wir wissen, dass wir sehr, sehr leicht versucht werden zum Bösen. Und wie geht es? Das Gebet ist, Herr, führe mich so, dass ich nicht in eine Situation komme, wo ich versucht werde oder angereizt werde zum Bösen. Bitte bewahre mich. Wir beten demütig also. Herr, du siehst, ich bin in Versuchung einzuschlafen. Die Jünger waren mit dem Herrn Jesus im Garten. Und er sagt, wachet. Und sie haben der Versuchung einzuschlafen nachgegeben. Da gibt es die Versuchung zur Habsucht. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlinge und viel sinnlose und schädliche Lüste. 1. Timotheus 6, Vers 9. Es gibt verschiedene Versuchungen. Gerade das Geld ist eine gewaltige Versuchung. Die reich werden wollen. Man kann arm sein und reich werden wollen. Man kann auch reich sein und noch reicher werden wollen. Man kann reich sein und nicht reicher werden wollen und sehr freigebig sein. Es geht nicht nur darum, wie viel wir haben, es geht darum, was ist unser Ziel? Was wollen wir? Was willst du eigentlich? Ja, ich will reich werden. Das ist das falsche Ziel. Das ist Versuchung. Wer reich werden will, der soll wissen, er wird in ganz schlimme Versuchung kommen. Und schädliche Lüste, welche die Menschen in Ruin und Untergang versenken. Wenn wir in so eine Situation kommen, die für uns eine Versuchung wird, dann sollen wir das erkennen, das ist eine Prüfung. Und dann sollen wir tapfer Widerstand leisten und sagen, Herr Jesus, ohne dich könnte ich nicht. Ohne dich könnte ich nicht. Bewahre mich jetzt. Schenk mir Gnade, Widerstand zu leisten. Du bist meine Kraft. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dann wird man belohnt werden. Dann wird der Herr viel Ehre bekommen. Wenn der Petrus in dieser Richtung gebetet hätte, dann wäre ihm das nicht passiert, was ihm passiert ist. Der Jesus sagt, Petrus, in dieser Nacht noch wirst du mich dreimal verleugnen. Sagt, Herr, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Oh, du nicht. Vielleicht wäre besser gewesen, er hätte gebetet, oh Herr, bewahre mich. Bitte bewahre mich. Ich weiß genau, dass ich fallen könnte ohne dich. Bitte bewahre mich. Da wäre das nicht passiert. Er vertraut auf sich selber. Also sind wir uns unserer Schwachheit bewusst, wenn wir beten, also unserer Schwäche, dass wir sehr leicht sündigen können. Bleiben wir uns dessen bewusst. Da gibt es Geschwister, die sagen, ach, mir kann das nicht passieren. Ja, der andere hat gesündigt. So etwas kann mir nicht passieren. Ein paar Monate später liegt er auf der Nase. Genau in der gleichen Sünde. Also, Vater, erlass mir doch die Erprobung. Und wenn ich dennoch eine Erprobung nötig habe, dann bitte bewahre mich vor dem Bösen. Das ist hier das Nächste. Führe mich nicht in Versuchung. Und falls wirklich eine Probe kommt und ich in Prüfung hineingestellt werde, dann bitte bewahre mich vor dem Bösen, dass ich dann nicht das Böse tue. Lass mich ohne Schaden durch die Prüfung durchkommen. Also, wir wissen nicht, wann die Versuchung kommt, aber wir können im Voraus bitten, dass Gott uns entweder die Versuchung gar nicht kommen lässt oder wenn sie kommt, dass er uns dann bewahrt vor dem Bösen. Ein sehr gutes Gebet, oder? Schönes Mustergebet. Und jetzt können wir daraus lernen. Das ist das Muster und so in der Art sollen wir beten. Man kann auch das auswendig lernen und so beten. Klar darf man das, ist nicht verboten. Sie dürfen gerne auswendig gelernte Gebete beten. Aber nicht als Formel und dann nicht ohne Gedanken, sondern mit Gedanken. Ich weiß von einem Bruder, der sagt, manchmal wache ich in der Nacht auf und ich bin irgendwie verstört und so weiter. Und dann bete ich das Vaterunser. Ich habe es auswendig, so stark auswendig, ich kann es in- und auswendig. Und ich bete es einfach das Vaterunser. Und denke, aber während ich bete, denke ich darüber nach. Und das hilft mir, sagt er. Dann mach es. So darf man das unser Vater verwenden. Aber nicht das Formelgebet, wo man dann gar nichts mehr dabei denkt. Zusammenfassung. Gottes Name, das heißt Gottes Ehre, als erstes Ziel meiner Gebete. Das heißt, wenn wir beten, dann fangen wir mit Gott an. Fangen wir nicht mit uns an. Fangen wir mit Gott an. Und dann kreisen wir unsere Gedanken um Gott. Er soll geehrt werden, ihm soll Dank dargebracht werden, ihm soll das Lob gebracht werden. Und beten Sie nicht einfach, Herr, gelobt sei dein Name, Amen. Sondern beten Sie, Herr, wenn ich über dich nachdenke, dann muss ich staunen. Du bist so eine Person, wie sie keine Person auf dieser Welt gibt. Und wenn ich denke an deine Barmherzigkeit, wenn ich denke an deine unendliche Geduld mit mir und mit anderen Menschen und dann zähle dem Herrn auf, was er ist. Oh, das ist sein Name, werde geheiligt. Sagen Sie dem Herrn, was er ist. Zweitens, dein Reich komme, das Ziel, Gottes Ziel, ein ewiges Königreich, ein herrliches Reich, eine ewige Herrschaft und die soll in meinem Leben auch aufgerichtet werden, heute und im Leben meiner Mitmenschen. Drittens, sein Wille. Sein Wille sei mein Wunsch und sei meine Motivation. Sein Wille, das soll der Inhalt meiner Gebete sein. Es geht um ihn, seine Sache. Also uneigennützig. Unser Brot, das brauche ich, sonst kann ich nicht für seinen Willen und für sein Ziel und für seine Ehre mich einsetzen. Unsere Verschuldungen, da brauche ich Vergebung. Und ich muss mir tief bewusst sein, dass ich immer wieder sehr schnell schuldhaft bin. Das ist gut, gesund. Und ich soll denken, dass ich sehr leicht in Versuchung kommen könnte. Also nicht selbstsicher. Das ist unser Vater. Das soll unsere Gebete prägen. Und dies, vielleicht noch ein Gedanke hier, bevor wir die Pause machen. Hier, ich habe mir, ein Bruder hat mir gesagt, Herbert Janssen, hat mir gesagt, er schreibt sich, wenn er irgendwo gute Gebete gehört hat, dann schreibt er sich, notiert er sich diese Gebete und er lernt sie. Wenn Sie irgendwo ein gutes Gebet hören, notieren Sie sich das Gebet und lernen Sie es. Darf ich Ihnen ein paar vorlesen? Ja, ein paar gute Gebete, die habe ich mir notiert. 1. Könige 3, Vers 5. Gott sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und er sagt, Salomo, er sagt, so gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Das will ich mir merken. Herr, gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Was heißt das? Herz ist das, wo man denkt, in der Bibel. Ja? Also gib deinem Knecht Gedanken, die konzentriert sind auf dich und auf dein Wort, dass sie hören. Ich möchte ein hörendes Wesen sein. Mit meinem Denken möchte ich gehorsam werden und das dann umsetzen. Jahebetz, das ist köstlich. Jahebetz, wissen Sie, wo der Jahebetz steht? Chroniker, lauter Namen. Namen, 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 Namen. Denkt sich, ach komm, ich überblätter. Überblättern Sie nicht. Sie könnten das Gebet von Jahebetz verpassen. Wenn Sie Chroniker lesen, lesen Sie lauter Namen, aber an einer Stelle hört er auf mit Namen. Da steht, ein paar Zeilen stehen von Jahebetz. Und dann geht er wieder weiter mit Namen, 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 Namen. Und was steht da? 1. Chronik 4, Vers 10. Und Jahebetz rief den Gott Israels an. O, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei dass du das Übel von mir ferne hieltest, sodass kein Schmerz mich treffe. O Herr, lass mein Gebiet weit werden. Schenk, dass deine Hand mit mir ist und lass das Übel ferne von mir, dass kein Schmerz mich treffe. Und was steht hier? Und Gott ließ kommen, was er bat. Herrlich. Da ist ein Mann Gottes, der sagt, Herr, dein Erbteil ist wunderbar, das du mir gegeben hast. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Warum? Es ist dein köstliches Erbteil. Es ist deine Sache. Wir dürfen auch so beten. Herr, mehre meine Grenzen in meinem Leben. Mehre du den Raum, wo du wirken kannst, mehre meine Wirksamkeit, die Grenzen meiner Wirksamkeit, die du gegeben hast. Vater, ich möchte Frucht bringen für dich und halte das Böse fern und den Sündenschmerz. Anderes Gebet. Herr, schenke mir die Gnade, dir mein Leben lang dienen zu dürfen. Lass mich deinen Sklaven sein, einen, der sich seinem Herrn völlig ausliefert, um nur deinen Willen zu tun und den du ungehindert gebrauchen kannst. Junge Leute, beten Sie das jeden Tag. Da wird was geschehen. Da wird was geschehen im Leben. Öffne mir die Schrift und öffne meinen Denksinn, damit ich die Schrift verstehe. Das kommt aus Lukas 24. Aber das ist das Gebet, das man formulieren kann. Öffne mir die Schrift und öffne mein Denken, meinen Denksinn, damit ich die Schrift verstehe. Ein anderes Gebet. 5 Wörter. Falls ich schlafe, wecke mich. Gut, oder? Gutes Gebet, kann man sich gut merken. 5 Wörter. Anderes Gebet. Aus Philipper 1. Herr, verwende mich und meine Situation dazu, dass andere im Vertrauen zu dir gestärkt werden und führe mich so, dass andere eine Ermutigung bekommen, dir mehr zu vertrauen, dir mehr zuzutrauen. Philipper 1, Vers 14. Das steht so nicht drinnen. Das ist aus den Gedanken von Philipper 1 ein formuliertes Gebet. Noch einmal. Verwende mich und meine Situation dazu, dass andere im Vertrauen zu dir gestärkt werden und führe mich so, dass andere eine Ermutigung bekommen, dir mehr zu vertrauen, wenn sie mich anschauen. Philemon. Philemon, lass auch durch mich die Herzen der Heiligen erquickt oder erfrischt werden. Dass durch mich die Herzen der Heiligen innerlich erfrischt werden. Schönes Gebet. Oder, lass mich nie vergessen, wie viel Mühe ich dir gemacht habe. 5. Mose 9, Vers 7. Lass mich nie vergessen, wie viel Mühe ich dir gemacht habe. Ja. Oder, 4. Mose 27, Vers 16. Der Herr, der Gott, der Geister allen Fleisches, bestelle einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und einzieht, der sie aus- und einführt, damit die Gemeinde nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir wollen für Hirten beten. Herbert Janssen hat gebetet nach der Versammlung, hat er gebetet, Vater, schenk, dass das, was ich von dir gesprochen habe, sich tief einbrennt in die Herzen der Gläubigen. Und das, was von mir gekommen ist, dass sie das schnell vergessen. Das Gebet habe ich mir gemerkt. Lehre mich, mich so zu geben, dass andere in meiner Gegenwart sich wohlfühlen. Ein sehr gutes Gebet. Spurgeon betete, lehre uns, in heiliger Weise mit dem Unheiligen umzugehen. In heiliger Weise mit dem Unheiligen umzugehen. Ja, so geht's weiter. Wir wollen hier Pause machen. Wir wollen ein Lied singen im Stehen. Einige Gedanken zum Fasten in der Bibel. Zuerst eine Definition, das heißt eine Begriffsbestimmung, was heißt Fasten. Zuerst, was ist Fasten nicht und dann, was ist Fasten. Ich habe mir notiert, Fasten ist nicht eine Kur zum Abmagern. Das nennt die Bibel Hungern oder nüchtern sein und sich ungegessen bleiben. Es gibt im Griechischen ein Wort, das heißt ungegessen bleiben. Das ist nicht Fasten, das ist einfach nicht Essen. Fasten ist nicht ein Hungern, Fasten ist nicht ein Zurschaustellen von etwas, eine religiöse Übung, nein. Fasten ist auch nicht eine Methode, um Gott zu schmeicheln, wie gut man ist. Fasten ist nicht eine Methode, um Gott unter Druck zu setzen, nein, auch nicht. Fasten ist nicht eine Garantie für Gebetserhörung, auch nicht. Fasten ist nicht eine sichere Art, Gottes Führung zu erfahren. Auch nicht. Ja, was ist Fasten? Fasten kommt von zwei hebräischen Wörtern. Das eine Wort heißt Zum und das andere Wort heißt Ana. Zum heißt den Mund bedecken. Ana heißt sich demütigen oder sich quälen. Fasten bedeutet, dem Körper freiwillig etwas zu versagen, um sich ganz auf das Geistliche und auf die geistliche Welt zu konzentrieren. Fasten ist immer ein Demütigen der Seele. Wenn man dem Alten Testament das Wort Fasten nachschlagt, wird man das merken. Das kommt ja von dem Wort Demütigen. Also Fasten hat immer mit sich Demütigen zu tun. Fasten ist ein Lösen der Bande, die uns an die diesseitige Welt knüpfen. Wir nehmen unsere ganze Aufmerksamkeit und konzentrieren uns auf die andere Welt, auf die ewige Welt. Also, wir demütigen uns und wir konzentrieren uns auf Gottes Welt. Und Fasten ist, durch Fasten ist intensiviert man das Beten. Das heißt, man unterstreicht, wie ernsthaft einem das Gebetsanliegen ist, das man jetzt bringt. Wie ernsthaft einem die Sache ist, in der man zu Gott kommt. Zum Fasten gehört nicht nur, dass man auf das Essen verzichtet. Es gibt Stellen, wo wir auch sehen, wo Menschen verzichtet haben auf Gesellschaft, auf Unterhaltung, auf Musik, auf schöne Sachen, die man sich anschauen könnte. Man fastet also in mehrerer Weise, nicht nur mit dem Geschmackssinn, sondern auch mit dem Sehsinn und dem Hörsinn und so weiter. Dazu gehört auch Verzicht auf geschlechtliche Gemeinschaft. In 1. Korinther 7, Vers 5 sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 7, Vers 5, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft für eine bestimmte Zeit, damit ihr Muße zum Fasten und zum Beten habt und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche, wegen eurer Unenthaltsamkeit. Also, damit ihr Muße zum Fasten und Beten habt. Fasten ist ein Verzicht auf fröhliche Unterhaltung. In Daniel Kapitel 6, Vers 19, da heißt es, dass der König Darius ließ niemanden zu sich kommen, was sonst am Abend zu ihm kam und ihn belustigte. Er fastete in der Nacht, als Daniel in der Löwengrube war. Vorbilder des Fastens. Nun, der Herr Jesus hat ja sehr viel gefastet am Anfang seines Dienstes. Heißt es, dass er 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste war und in dieser Zeit hat er nichts gegessen. Dann, das ist Matthäus 4, Vers 2, dann Lukas 2, Vers 37, die dienende Witwe, die Hanna, sie war eine Witwe, etwa 84 Jahre lang, die nicht von der Tempelstätte wich und mit Fasten und Flehen den aufgetragenen Dienst erwies, Nacht und Tag. Hanna. Dann haben wir Cornelius. Cornelius hatte so ein großes Anliegen. Von ihm lesen wir, dass er sagte, Apostelgeschichte 10, Vers 30, vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde und betete um die 9. Stunde in meinem Hause. Er hat also sich er hatte ein großes Gebetsanliegen, er war noch nicht gläubig, aber er fastete bis um die 9. Stunde, das heißt bis 15 Uhr. Also von der Früh bis 15 Uhr hat er gefastet. Und um 15 Uhr hat der Herr einen Engel geschickt. Apostelgeschichte 13, Vers 2, da lesen wir, dass es 5 Brüder gab in Antiochien, die haben den Herrn gedient. Und da heißt es, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Dienst, zu dem ich sie gerufen habe. Also gefastet haben sie in Verbindung mit ihrem Dienst. Wie sie gedient haben, steht nicht da. Entweder haben sie gelehrt oder sie haben sonst irgendwie verkündigt oder sie haben sind zusammengekommen und haben gebetet. Jedenfalls, sie haben Gott gedient, heißt es hier. Dann in Apostelgeschichte 14, Vers 23, da heißt es, nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, wobei sie unter Fasten gebetet hatten, dann übergaben sie sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Also sie hatten gefastet und gebetet und dann haben sie Älteste bestimmt. Es kam aus dem Fasten und aus dem Gebet heraus. Wer hat das getan? Der Paulus und der Barnabas, die zwei. Zweiter Korinther 6, Vers 5. Paulus sagt, dass er vieles durchgemacht hat, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Arbeiten, im Wachen, in Fasten. Also hat er viel gefastet. Immer wieder. Paulus war ein Vorbild, was Fasten betrifft. Welchen Grund hat man zum Fasten? Zu welchem Zweck tut man Fasten in der Bibel? Da gibt es ganz viele Stellen. Zum Beispiel im Alten Testament lesen wir, dass wenn jemand sehr, sehr traurig war, hat er nichts gegessen und hat dann gefastet. Nicht nur, dass er nur gehungert hat, sondern er hat auch wirklich gefastet. Zum Beispiel Nehemia hat gesehen, dass die Israeliten so gesündigt hatten, sich so verschuldet hatten. Das hat ihn so zutiefst gedemütigt und in seine Demut hat er gezeigt vor Gott, indem er sich ins Gebet und ins Fasten begeben hat. Nehemia betete und fastete vor dem Herrn. Oder Daniel dasselbe, genau das Gleiche. Daniel liest in der Bibel und erkennt, wir haben gesündigt, Gott, wir haben gesündigt, wir sind die, deshalb sind wir in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Und jetzt sind 70 Jahre vergangen. Und Gott denke daran. Und da heißt es, in Daniel heißt es dort, er demütigte sich, ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Das gleiche auch bei Esra. Als er auf eine Reise ging, hat er dann sich gedemütigt und hat gefastet. Ich kann jetzt nicht alle Stellen lesen, die hier angegeben sind. Nehemia, als er vor dem König war und erfuhr, dass die Mauern, die Stadtmauer, niedergerissen, immer noch niedergerissen ist und nicht aufgebaut ist, dann hat er gefastet und gebetet. Dann, ein anderer Zweck zum Fasten ist ein Zeichen der Umkehr. Zum Beispiel in Joel, Kapitel 2, Vers 12, lesen wir, da war eine ganz schlimme Heuschreckenplage gekommen. Und dann heißt es, Joel sagt, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Also ein Zeichen der Zerknirschung über die Sünde. Kehrt um zu mir mit Fasten und Weinen und Klagen, sagt Gott. Und das haben sie ja dann auch getan. Die haben ein Fasten ausgerufen und sich gedemütigt. Das gleiche in Jona, Kapitel 3, Vers 5, da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihren Größten bis zu ihren Kleinsten, sogar der König. Als Zeichen der Umkehr haben sie gefastet. Dann als Unterstreichung der Ernsthaftigkeit des Gebetes, dass sie zeigen wollten, wie ernsthaft, dringlich das Gebet ist. Denken wir an die Esther, Königin Esther. Kennt ihr die? Klar kennt ihr die, oder? Was hat die gemacht? Was hat sie gesagt? Fastet für mich 3 Tage. Fastet für mich 3 Tage. Damit meinte sie, fastet und betet für mich. Klar. Matthäus 17, 21. Lesen wir noch Matthäus 17. Da geht es um diese Dämonen. Diese Art fährt nicht aus, als nur durch Gebet und Fasten. Der Herr Jesus sagt den Jüngern, also das sind ganz schlimme Dämonen, da muss man beten und fasten, bis die ausfahren. Nun, wir treiben ja keine Dämonen aus, aber damals haben die Jünger Dämonen ausgetrieben und sie sollten das mit Beten und Fasten tun. Dann, als Vorbereitung für besondere Aufgaben. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, habe ich schon gelesen, da hat der Heilige Geist gesagt, sondert mir aus Barnabas und Paulus. Und in Vers 3 heißt es, Apostelgeschichte 13, Vers 3, dann entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Also, sie haben gefastet, sie haben gebetet und dann haben sie losgeschickt und mit dem Segen des Herrn haben die Hand aufgelegt als Zeichen des Segnens und Betens für sie, dass sie dahinter stehen. Also, Vorbereitung für große Aufgaben, für einen neuen Dienst. Mit Gebet und Fasten hat man das getan. Das ist vorbildhaft für uns auch, wo wir in einen neuen Dienst gehen, wo der Herr uns einen neuen Weg geöffnet hat. Und so, jetzt, der erste Schritt ist, wir gehen ins Gebet und Fasten und wir erbitten den Segen für die Aufgabe, die der Herr gegeben hat. Der Herr Jesus selber hat 40 Tage gefastet, bevor er seinen Dienst begonnen hatte. Dann vor großen Entscheidungen, wichtigen Entscheidungen. Ich kenne Geschwister, die haben gerade, da ging es um Ehepartner, und da haben sie gefastet und gebetet. Sie sind ihnen schon klar geworden, ja, wir zwei, aber wir wollen das mit Fasten und Gebeten dem Herrn hinlegen. Haben sie gefastet und gebetet, ob das wirklich vom Herrn ist und ob der Herr hier seine Hand im Spiel hat. und haben es unter den Segen des Herrn gestellt. Oder sonstige Entscheidungen, wenn es wichtige Entscheidungen im Leben gibt. Fasten und Beten. Apostelgeschichte 13 haben wir schon gelesen. Bei besonderen Dringlichkeit oder bei einer besonderen Last, die der Herr uns auferlegt hat, kann man auch mal sagen, jetzt tue ich das mit Fasten verbinden, das Beten. Nicht nur beten, sondern mit Fasten, wie bei Esther, Königin Esther. Dann etwas zur Zeit des Fastens. Wenn man jetzt diese Bibelstellen liest, wo das Fasten vorkommt, dann merkt man, meistens fastet man einen Tag. Ein Tag, das kommt am häufigsten vor. Im Alten Testament schon, im dritten Buch Mose und in der Richterzeit. Sie fasteten bis zum Abend. Also das heißt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang haben sie gefastet. Dann haben sie wieder was zu sich genommen. Ein Tag. Hier die Bibelstellen. Also sie müssen sich nicht alle notieren, aber zum Beispiel gab es einen Tag im Festkalender Israels, da haben alle Israeliten fasten müssen. Das war der Tag der Versöhnung, als das Opferblut hineingebracht wurde in das Allerheiligste, einmal im Jahr, am siebten Monat, Tischri, im Herbst. Richter 20, Vers 26, sie fasteten bis zum Abend. 1. Samuel 7, Vers 6, ein Fasttag ausgerufen. Dann drei Tage bei ganz besonderen Vorkommnissen. Esther 4. Ich habe das Kapitel vorher falsch gesagt. Esther Kapitel 4, Vers 16. Drei Tage. Die drei Tage heißt, an dem Tag, als sie es erfahren hat, war der Tag 1. Ob es Nachmittag oder Vormittag war, weiß ich nicht. Da haben sie schon begonnen. Vielleicht war Mittag oder so, haben sie begonnen. Tag 2 war der nächste Tag und Tag 3 war der Tag, als sie zum König eingetreten ist. Als sie fertig war beim König, haben sie aufgehört zu fasten. Also insgesamt waren es nicht wirklich 72 Stunden, nicht 3x24, aber es war der erste Tag, ein Teil vom ersten Tag, der ganze zweite Tag und ein Teil vom dritten Tag haben sie gefastet. Das ist jüdische Zählweise. Das heißt, bei den Juden drei Tage. Apostelgeschichte 9, Vers 9. Saulus, als er sich bekehrte, fastete drei Tage. Und er aß kein Brot und trank kein Wasser. Apostelgeschichte 9, Vers 9. Am ersten Tag, da ist die Sonne zu Mittag, als der Herr ihm begegnete, hat er begonnen zu fasten. Am zweiten Tag hat er gefastet und am dritten Tag kam der Ananias. Und der hat dann gesagt, er soll aufhören zu fasten. Also bis zu dem Zeitpunkt hat er gefastet. Und dann hat er, nicht gesagt, sondern einfach dann hat er aufgehört, hat sich taufen lassen und hat an den Herrn geglaubt. Drei Tage. Zweimal in der Bibel lesen wir, dass jemand sieben Tage gefastet hat. Also das ist dann schon sehr, sehr lange. Sieben Tage, das waren ganz besondere Ereignisse, als der Saul starb. Das war ein Nationaltrauertag dann. Und da hat man dann sieben Tage um Saul geklagt und gefastet. Es war eine ganz große Ausnahme der Geschichte, dass Leute so lange gefastet haben. Und 2. Samuel 12, Vers 16, folgende, als der David gesündigt hatte und sein Kind, das geboren war, todkrank war, fastete er sieben Tage. Am siebten Tag hat er dann aufgehört. Eigentlich waren es sechs Tage plus noch ein paar Stunden. Jedenfalls am siebten Tage, als das Kind gestorben war, hat er aufgehört zu fasten. Einmal hat Daniel drei Wochen lang gefastet, aber nicht wirklich ganz gefastet, sondern karge Kost zu sich genommen. Das heißt, er hat einfaches Essen, sehr, sehr einfaches Essen und wenig gegessen. Drei Wochen lang, er wollte das Jahr mit Gebet beginnen, vom dritten Tage an bis zum 24. Tage des ersten Monats begann er dieses Jahr mit Gebet. Das wird allerdings nicht Fasten genannt. Das Wort Fasten kommt dort nicht vor, aber es wird einfach gesagt, dass er wenig gegessen hat und dass er sich an den Herrn gewandt hat. 40 Tage, das war ein Wunder, dass Menschen 40 Tage gefastet haben. Das waren Elia, das waren Mose, das war der Herr Jesus. Wie oft wurde gefastet? Nun, wie oft sollen wir, das, wie gesagt, in Israel war es regelmäßig einmal im Jahr, da mussten alle fasten. Und ansonsten, so wie der Herr es führte. Im Neuen Testament haben wir gar keine Regeln über das Fasten. Ich kenne Christen, die fasten in Russland. Kenne ich Christen, die fasten jeden Freitag vom Morgen bis zum Nachmittag. Späten Nachmittag, frühen Nachmittag, je nachdem. Das ist so, die rufen ein Fasten aus. Nun, es ist gut, wenn man ein Fasten ausruft und man darf das tun. Im Alten Testament hat man ja auch ein Fasten ausgerufen. Das heißt, man hat gesagt, Geschwister, wir fasten jetzt, wir haben ein so großes Anliegen, wir kommen zum Herrn und wir fasten. Das kann man tun. Aber ich möchte aber davor warnen, das als eine Regel zu machen. Denn dann wird es so wie die Pharisäer. Die Gefahr ist da. Ich sage nicht, dass es so wird, aber die Gefahr ist da, dass es so wird. Wenn man Leute zwingt, sie müssen jetzt jeden Freitag fasten am Vormittag, dann kann es sein, dass der eine oder andere nur halt einfach nur fastet, weil gefastet werden muss. Fertig, ja. Es muss, beim Fasten muss es immer freiwillig sein. Es darf nie gezwungen sein. Wann, habe ich schon gesagt, bei gewissen Entscheidungen, bei gewisser Dringlichkeit, bei großen Gebetsanliegen, bei großer Trauer. Wann nicht? Das muss man heute auch hinzufügen. Es gibt auch Personen, die sollten nicht fasten. Es gibt kranke Leute. Bei schlechter Gesundheit sollte man vorsichtig sein mit Fasten. Also jedenfalls mit dem Wasser trinken. Bitte trinken Sie nicht 2 Tage kein Wasser, wenn Sie sowieso nicht gesund sind. Der Arzt, der wird... dem werden die Haare zu Berge stehen, wenn er das dann hört. Ja. Das kann gefährlich sein. Also bitte schauen Sie, besprechen Sie das vielleicht mit Ihrem Arzt ab und fragen Sie, ob das okay ist, wenn Sie mal 3 Tage kein Wasser trinken. Also ich meine, das kann sehr gefährlich werden. Aber Sie können, wie gesagt, seien Sie vorsichtig. Bei starker körperlicher Arbeit ist es unweise zu fasten. Wer sehr viel schwitzt bei der Arbeit, körperliche Arbeit macht und der will dann 2 Tage fasten, der wird umfallen. Saul war so unweise. Wisst ihr, was der gemacht hat? Die standen im Krieg gegen die Philister und der unweise Saul hat gesagt, so und jetzt wird gefastet. Ja, jetzt soll nicht gefastet werden, jetzt brauchen die Anstände, die Soldaten brauchen anständige Speise, jetzt wird gekämpft. Er hat gesagt, ja, wir kämpfen sowieso, aber fasten und kämpfen. Und da war das Volk ermattet. Und der Jonathan, der hatte nichts gehört von dem Befehl, dass man fasten soll, hat Honig gegessen und da wurde er stark. Und da konnte er kämpfen. Ja, aber dann wurde es ungemütlich für Jonathan. Oder? Weil das der, dann wollten sie ihm was antun. Ja? Weil er meinte, er hat das Fasten gebrochen, er hat das gar nicht gewusst. Nun, der Herr hat ihn bestätigt. Es ist ihm nichts geschehen. Aber das war sehr unweise, in 1. Samuel 14, Vers 24, die Soldaten mitten im Krieg aufzufordern zu fasten. Die Soldaten, die brauchen gute Nahrung. Wenn die physischen Kräfte gebraucht werden, dann ist es nicht sehr sinnvoll zu fasten. Als der Herr Jesus fasten ging, hat er nicht im Wald Holz gefällt. Hat er gefastet. Hat er gebetet. Fünftens. Wirkungen des Fastens, habe ich eigentlich schon erwähnt, Ausschalten von Ablenkungen, wir konzentrieren uns ganz auf Gott, vermehrte Konzentration, Selbstprüfung und Selbstdemütigung, man prüft sein Herz, man demütigt sich vor Gott, Vorbereitung für den Dienst oder für eine besondere Aufgabe und bei den Jüngern war es auch noch bei der Austreibung von Dämonen, mussten sie sollten sie beten und fasten. Zum Schluss noch die äußeren Begleiterscheinungen des Fastens. Im Alten Testament gab es noch, der gefastet hat, hat sich in Sacktuch gekleidet. Das war ein ganz ungemütliches Gewebe, sehr rau und meistens war es ein schwarzes Tuch. Und was man auch noch liest, die haben Asche auf den Kopf gestreut. Sacktuch und Asche. Das war ein Symbol für Vernichtung, Zeichen der völligen Vernichtung. Das heißt, man nimmt sozusagen symbolisch das Gericht vorweg und vollzieht es an sich selber. Sagt, ich habe Gericht verdient, ich habe Vernichtung verdient. Die Tama, als sie vergewaltigt worden war, schrie, lief umher, schrie und hat Asche auf ihr Haupt getan. Sie hatte die Vernichtung über sich selbst ausgerufen, in furchtbarer Trauer. Im Neuen Testament gibt es keine Begleiterscheinungen. Wenn du fastest, dann wasch dich sauber, putz dir die Zähne gut und mach die Haare schön. Du musst nicht also irgendein Fastender erscheinen. Das braucht niemand wissen, ist nicht wichtig. Na, wenn es jemand erfährt, ist auch nicht so schlimm, aber es geht hier darum, dass man das nicht zur Schau stellt. Wichtiger ist die innere Haltung. Das ist ein Demütigen vor Gott. In Jesaja 58 haben wir ein ganzes Kapitel, wo Gott zeigt, dass das Fasten äußerlich nicht viel Sinn macht, wenn man einige Dinge im Leben nicht in Ordnung gebracht hat. Jesaja 58, Vers 3, da sagen sie, warum fasten wir und du siehst es nicht? Wir demütigen uns und du merkst es nicht. Dann sagt Gott zu ihnen, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach, drängt alle eure Arbeiter, siehe, zu Streit und zu Zank fastet ihr. Jesaja 58, Vers 4. Um mit gottloser Faust zu schlagen, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gott Gehör verschafft oder zu Gehör bringt. Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist es nicht vielmehr ein Fasten, an dem ich gefallen habe, wenn du ungerechte Fesseln lösest, Knoten des Joches öffnest, gewalttätig Behandelte als Freie entlässest und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, dass du heimatlose Elende ins Haus führst und wenn du einen Unbekleideten siehst, dass du ihn bedeckest, und nicht, dass du dich deinem Fleisch entziehst? Also hier schimpft Gott über die Israeliten, weil sie äußerlich fasten, aber innerlich überhaupt sich nicht kümmern um die Nächstenliebe. Die innere Haltung ist dem Herrn wichtiger als das äußere Fasten. Das Ganze ist insofern aktuell heute, als wir heute oft viel zu wenig beten, auch wenig fasten, aber wir tun viel. Wir tun viel und beten wenig. Das ist nicht gesund. Mehr ist besser, dem Herrn suchen, schauen, was möchte, was ist dran, gehorsam sein und dann auch mal ein Tag des Fastens darf schon mal drin sein. Dann kann man schon mal den Herrn sagen, so diesen Tag sondere ich jetzt ab für den Herrn. Zum Fasten, zum Beten, zum Bibellesen konzentriere ich mich auf die Sache und möchte mein Leben vor dem Herrn mal ganz ausbreiten und ihm sagen, wie es um mich steht, mich demütigen vor dem Herrn. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Das über das Fasten. Praktisch gesehen, es herrscht viel Freiheit. Wie sie genau fasten, ob sie mit Wasser oder ohne Wasser fasten, das ist ihnen überlassen. Machen sie so, wie sie das denken, wie sie das möchten. Aber schauen sie, dass sie nicht andere Sachen vernachlässigen und das zwar äußerlich, ja, Hauptsache ich habe gefastet, aber andere leiden darunter, dass sie fasten. Also das ist dann auch nicht in Ordnung. Es muss stimmen. Das Innere und das Äußere, die Umgebung. Mit diesen Gedanken möchte ich schließen. Dann wollen wir jetzt noch beten. Zum Schluss stehen wir dazu auf.